Ja, danke, Colin. Danke, Susanne und die Tan. Also, meine Damen und Herren, die Perspektive, die meine Überlegungen zugrunde liegt, ist die einer möglichen Vereinigung des antikapitalistischen und antispezifistischen Kampfs. Die Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, lautet, ob dem Marxismus die antispezifistische Kritik notwendig sei und umgekehrt, ob wir eine echte, erfolgreiche antispezifistische Bewegung ohne Marx vorstellen können. Ich bitte Ihnen, nicht zu vergessen, dass diese Frage anders klingt als die folgende, mit der sie nicht verwechselt werden muss, ob die Marxisten bzw. die Kommunisten, die wir ja alle kennen, Antispezifisten sind oder auch sein können, ohne eine tiefe Selbstkritik ihrer heutigen Theorie und Praxis. Also, es handelt sich hier nicht zuerst von der Arbeitsbewegung als solche, sondern von der Kapitalismuskritik, die aus der Arbeitsbewegung stammt und die vielleicht, das ist die entscheidende Frage, zu rasch vergessen gewesen wurde, und zwar nicht nur von den Antispezifisten. Also, was hat die Tierbefreiung mit der marxischen Lehre zu tun? Ja, Sie können mich fragen, warum, Herr Maurizi, bilden Sie sich ein, dass der Antispezifismus sogar notwendig für den Marxismus sei? Ich glaube, dass diese These wenig verrückt klingt, wenn man sich an dem Ausdruck historischer Materialismus hält. Es ist nämlich, weil der Marxismus sich als Materialismus versteht, dass es möglich wird, ein theoretisches Anknüpfungspunkt mit dem Antispezifismus zu finden. Ich möchte Ihnen eine Vorbemerkung über das Wort Materialismus ersparen, aber es ist wichtig zu betonen, dass das herrschende Verständnis dieses Begriffs völlig falsch oder zumindest sehr ungenau ist. Nach der heutigen vulgären Vorstellung, die die religiöse Diffamierung des Atheismus blind wiederholt, heißt Materialismus das Verlangen nach materiellen Guten. Ein Materialist wäre ein ideal und wertloser Mensch, der nur ans Geld oder an seine egoistische Befriedigung denkt. Ich finde, es ist aber wichtig, dass man sagt, dass also ein solches Missverständnis des Materialismus wäre nicht möglich gewesen, wenn es der Deformierung des Marxismus irgendwie nicht traf. Und mit Deformierung des Marxismus meine ich natürlich Stalinismus und Maoismus und natürlich auch die Sozialdemokratie. Sie wissen bestimmt, wie die sowjetische Welt für die Entwicklungsideologie des Kapitalismus eintritt und wie das Wohl völlig quantitativ, ich glaube, man könnte schon sagen, als Warenproduktion verstanden wurde, obwohl überall von Aufhebung des kapitalistischen Verhältnisses die Rede war. Dass solche Verhältnisse eigentlich nicht infrage gestellt wurden, sie hatten sich in staatskapitalistische Verhältnisse bloß verwandelt, blieb für die Sowjetunion die Ausbeutung der Natur eine politische und ökonomische Notwendigkeit. Man konnte wohl die sogenannte materialistische Praxis der sozialistischen Länder als kollektivistischer Egoismus bezeichnen. Aber genau da, wo das Subjekt die Natur verschlingt, kann von Materialismus nicht die Rede sein. Und die totalitäre Praxis des stalinistischen Systems ist ein Beweis dafür, dass der sogenannte dialektische Materialismus, also die offizielle Staatsideologie des SSR, eine Art maskierter Idealismus war. Wenn wir aber zum ursprünglichen Begriff des Materialismus gehen, finden wir, dass er grundsätzlich nicht anthropozentrisch ist. Der Materialismus ist die Theorie, die die Einheit und Kontinuität der Natur betont. Nach dem Materialismus ist der Mensch kein geistiges Wesen, er ist nicht anders als ein Tier und eben deshalb ist er nicht das Mittelpunkt der Welt oder das Ziel, das die ganze Natur teleologisch orientiert. Als Materialisten und Darwinisten blieben Marx und Engels zu diesem Prinzip treu. Sie haben deshalb nie verneint, dass die sogenannte obere Vermögen des Menschen nicht bei dem Tier zu finden seien. Bewusstsein und Sprache, Werkzeugen und Zweckrationalität kann man in gewissem Grad, so Marx, so Engels, auch bei den Tieren finden, weil sie aus einer lebendigen Realität stammen, die eben einheitlich ist. Natürlich findet man bei Marx und Engels kein einziges Wort gegen die Ausbeutung der Tiere. Und sie haben in dem Kommunistischen Manifest die Tierschützer als bürgerlichen Sozialismus bezeichnet. Sie hatten natürlich Peter-Aktivisten nicht kennengelernt, sondern hätte sie bestimmt das Wort Sozialismus fallen lassen und die Tierschützer einfach als bürgerliche Idioten beschreibt. Aber die entscheidende Frage ist nicht, was Marx und Engels über die Tiere dachten, sondern ob ihre kritische Analyse des Kapitals grundsätzlich anthropozentrisch sei. Das heißt, ob die Antispeziesisten sie benutzen können oder nicht. Und meine These ist, es gibt kein marxistisches Argument gegen die Befreiung der Tiere. Wenn ein Marxist die menschliche Herrschaft über das Tier gerechtfertigt möchte, müsste er zuerst uns sagen, was ist nun mit seinem historischen Materialismus? Woher kommt der ontologische Unterschied, die Trennung in der Natur, die Ausbeutung der Tiere gerechtfertigt kann? Ich glaube, er würde die folgende Antwort geben können. Zwei von einem ökonomischen und eine von einem moralischen Standpunkt. Die erste Antwort lautet, und das hat zum Beispiel Ben Watson während der Tagung behauptet, dass wir bei den Tieren keine Mehrarbeit und Mehrwert finden, weil sie nicht an Lohn interessiert sein können. Ich will nun Ben nicht das Unrecht tun, ihn ohne sein Beisein zu kritisieren. Aber es ist leicht zu sehen, dass dieser Einwand eine formalistische Verteidigung des marxistischen Denkens ist, die es lieber in einem Jargon verwendet, als die Stellung der Tiere in menschlicher Gesellschaft kritisch zu behandeln. Als ob die Sklaven keine Ausbeutung erlebt hätten, da ihre Arbeit nicht bezahlt wurde. Klar, sie haben keine kapitalistische Ausbeutung im strengen Sinn erlebt, aber das heißt nicht, dass wir die Sklaverei als Ausbeutung nicht bezeichnen können. Der zweite ökonomische Einwand behauptet, dass die antispeziesistische Kritik sich gegen die heutigen Bedürfnisse und die gesamte Reproduktion der menschlichen Gesellschaft richtet. Wenn der Antispeziesismus siegen würde, so lautet die Kritik, würde nicht nur die Fleischindustrie, sondern viele Dinge, die unsere Existenz bestimmen, in Frage gestellt. Der Fortschritt wäre völlig verneint. Es stimmt, dass sich Marx und Engels vielleicht zu viel von dem historischen Fortschritt erwarten, aber sie haben deshalb auch gelehrt, dass die menschlichen Bedürfnisse sich geschichtlich verwenden. Wenn es nun von der zukünftigen Gesellschaft die Rede ist, dürfte kein Marxist die heutigen Bedürfnisse als Maß und Modell für jene Gesellschaft nehmen. Strukturell gesehen ist es viel wichtiger und meiner Meinung nach viel so marxistischer zu behaupten, dass die menschlichen Bedürfnisse historisch sind, als ein historisches und gesellschaftliches Niveau der produktiven Kräfte zu verewigen. Aber ein Marxist könnte auch versuchen, die Ausbeutung der Tiere moralisch zu rechtfertigen. Es würde ihm übrigens schwierig gelingen, eine Ethik aus der marxischen Lehre zu entwickeln, da Marx und Engels die Moralphilosophie als Lüge entlarven. Einiges darüber habe ich schon in meinem Essay Marxismus und Tierbefreiung gesagt, so ich will das hier jetzt nicht wiederholen. Aber den Marxisten, die solche Kritik der Ethik ignorieren würden, hätten sowieso eine schwierige Zeit, wenn sie versuchen, die Rechtfertigung der menschlichen Herrschaft materialistisch zu argumentieren. Entweder werden sie voraussetzen, und zwar mit Zitaten von Marx und Engels unterstützen, dass der Mensch ein Wert an sich ist, oder werden sie versuchen, unsere Herrschaft pragmatisch zu rechtfertigen. Was wir an die Natur tun, tun wir es, weil wir es können. Das einzige materialistische Argument, das unser moralisches Vorrang rechtfertigen könnte, ist demnach die Stärke. Also kein echtes Argument und sicherlich kein moralisches. Es stimmt, und ich will es nicht verneinen. Marx und Engels haben den Menschen für ein ganz besonderes Wesen in der Natur gehalten. Und dennoch, wer könnte das verneinen? Das Problem ist nicht die Exzentrik des Menschen in der Natur, sondern dass man aus einer solchen Exzentrik ein moralisches Vorurteil rechtfertigt. Diejenigen unter die Antispeziesisten, die diese Exzentrik als solches verneinen, schneiden sich ins eigene Fleisch sozusagen oder ins eigene Tofu. Die Außerordentlichkeit des Menschen nach Marx und Engels besteht nämlich nicht darum, dass der Mensch bestimmte Vermögen wie die Vernunft oder die Sprache besitzt, sondern dass er zu einer gewissen Selbstbestimmung fähig ist. Was ist der Unterschied? Dass ein Vermögen etwas Natürliches, während diese Selbstbestimmung etwas Gesellschaftliches und Historisches ist. Es gehört nicht statisch und ontologisch zum Individuum als Vertreter der Spezies, sondern zur kollektiven Entwicklung der Menschheit. Der Mensch kann, oder besser gesagt könnte, seine eigene Existenz nach Gesetze verändern, die sich der natürlichen Ordnung der Welt irgendwie entziehen. Schon Kant hatte von Welt der Freiheit gesprochen und sie die Welt der Notwendigkeit entgegengesetzt. Nach Kant ist der Mensch als Tier von Notwendigkeit bestimmt. Und nur als übersinnliches Wesen kann er die Freiheit erahnen. Marx hat solche Differenz historisiert und die Welt der Freiheit als historische, sinnliche Möglichkeit erklärt. Es gehört zur historischen und gesellschaftlichen Möglichkeit des Menschen, dass er die Welt nach Vernunft und Schönheit verändern könnte und eine freie und egalitäre Gesellschaft schaffen, wo der Kampf ums Dasein, das Verhungern, die Arbeitsnotwendigkeit aufgehoben sind. Die Emanzipation des Menschen von der Natur als Welt der Notwendigkeit ist deshalb keine Voraussetzung, sondern ein Ziel der menschlichen Praxis. Freiheit wäre eigentlich der Name einer solchen Möglichkeit. Nun, ich glaube, dass eine solche These nicht speziesistisch ist. Ich halte sie sogar für die zentrale Voraussetzung einer antispeziesistischen Praxis. Viele antispeziesistische Theoretiker wie Franzschone, Barbara Noske, Garner, Siebel, Perlo haben den marxischen Begriff von Außerordentlichkeit des Menschen als speziesistisch diffamiert. Aber wenn man diese Exzentrik des Menschen völlig verneint und die Transzendierbarkeit der Naturgesetze sozusagen ausschließt, gibt es keine Möglichkeit mehr, eine vernünftige Gesellschaft zu schaffen. In seinem Buch über die darwinistische Linke behauptet Peter Singer zum Beispiel, dass die politische Hierarchie, die gesellschaftliche Unrechte, der Fremdhass und so weiter nie abgeschafft werden können. Seine These ist, dass solche Phänomene von biologischen Gesetzen bestimmt sind und dass wir mit denen zusammenleben müssen, obwohl sie zwar nicht richtig im moralischen Sinne sind, also das meint Singer nicht. Wir sind Tiere, sagt Darwin, und Tiere machen keine Revolution, fügt Singer hinzu. Das hat natürlich mit seiner in Animal Liberation dargestellten Kritik des Speziesismus nichts zu tun. Es ist aber merkwürdig, dass der Vertreter der moralischen Gleichheit zwischen Mensch und Tier keinen Platz für die Utopie im tierischen Recht macht. Meine These ist nun, der Antispeziesismus ist dem Marxismus das Denken einer freien und vernünftigen Gesellschaft schuldig. Der historische Materialismus muss eine notwendige Voraussetzung des Antispeziesismus als radikale Theorie und revolutionäre Praxis werden. Das ist aber nicht so einfach und die Konsequenz einer solchen Verbindung zwischen Marxismus und Antispeziesismus stellt einige Überzeugungen der Tierbefreier in Frage und sie als bürgerliche Vorurteile demaskiert. Man sagt zum Beispiel, dass der Mensch seinen Vorteil aus der Ausbeutung der Tiere zieht. Aber das stimmt nicht ohne weiteres. Es gibt nämlich keine allgemeine Interesse der menschlichen Gesellschaft an der Ausbeutung der Tiere. Und man muss endlich anerkennen, dass die Zerstörung der Natur nicht bloß die Konsequenz der Herrschaft über die Natur ist. Die Herrschaft über den Menschen ist ein wesentliches Teil des ganzen Prozesses. Das lernen wir nur durch den historischen Materialismus. Also im Buch habe ich so zwei Thesen artikuliert. Die eine lautet, dass das Menschenwerden nur als Negation unseres Tierseins verstanden werden kann. Und die andere ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Antispeziesismus als Ideologie und als Praxis. Man muss lernen, das zu unterscheiden. Ja, wie gesagt, also ich habe nicht genug Zeit, das zu wiederholen. Also ganz kurz. Der Speziesismus ist bestimmt ein moralisches Vorurteil, als Singer meinte, aber er ist eine Ideologie nur insofern, dass er die Ausbeutung der Tiere maskiert und gerechtfertigt. Das heißt, dass nicht die einfache Tötung eines Tieres speziesistisch genannt werden kann. Wenn es so wäre, würden alle Raubtiere speziesistisch sein. Das ist Blödsinn. Sondern jene Tötung, die im Namen der Überlegenheit des Mörders gerechtfertigt wird. Okay? So bei seiner Gesellschaft, so habe ich im Buch gemeint, ist das nicht der Fall, weil sie eine gewisse Gleichheit zwischen Mensch und Tier im ideologischen und praktischen Sinn voraussetzen. Ja? Und wenn wir denken, wie Ver Gordonchild und Margaret Herrenberg uns gelehrt haben, dass diese Art Gesellschaften 98% unserer Evolution ausmachen und dass 90% von der Menschheit bisher ein solches Lifestyle gehabt hatte, fassen wir plötzlich, wie blöd es ist, der Speziesismus als Ideologie unseres Spezies zu definieren. Das ist zu einfach, das ist zu billig, das geht nicht. Dieses Gleichheitsverhältnis zwischen Mensch und Tier wurde durch die Herrschaft über die Natur und die über den Menschen gebrochen. Diese zwei Faktoren sind aber eng miteinander verflochten. Die Zähmung von Tieren und ja, die Ackerbau auch, haben nämlich das gesellschaftliche Surplus, also den Produktionsüberschuss, ermöglicht, die der Sklaverei notwendig war. Keine Frage. Aber nur die Klassengesellschaften haben die Vergötterung des Menschen ideologisch erzeugt, und zwar nicht die Vergötterung des Menschen als solche, sondern von denjenigen, die durch die religiöse und politische Gewalt sich als göttliche Wesen darstellte. Also ohne Herrschaft über die Tiere wäre keine Herrschaft über den Menschen gewesen. Aber ohne Herrschaft über den Menschen gibt es keinen Speziesismus. Ziehen wir nun die politischen Konsequenzen. Ist die Befreiung der Tiere ohne Befreiung des Menschen möglich? Um es paradoxal und vielleicht zu christlich auszudrücken, kann der Mensch das Tier als Brüder anerkennen, wenn er seinen Bruder wie ein Tier behandelt? Die Antwort ist natürlich nein. Also ich glaube nein, das kann man nicht. Aber dann müssen wir uns noch eine andere Frage stellen. Reicht das individuelle Engagement, die ethische Diskurse, den Veganismus, um eine gesellschaftliche Revolution anzufangen? Das ist, was wir brauchen. Oder müssen wir nicht die Macht- und Produktionsverhältnisse direkt angreifen, da die Befreiung der Tiere innerhalb einer Klassengesellschaft nicht möglich ist? Ja, natürlich, ich hatte nicht genug Zeit, um diese Unmöglichkeit theoretisch zu beweisen. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja klar, wir können die Tiere befreien innerhalb des gesellschaftlichen Systems. Na gut. Aber dann werde ich so ein praktisches Beispiel, warum das so schwierig ist. Die antispeziesistische Praxis, die sich auf die Konsumsphäre beschränkt, ja zum Beispiel den Veganismus, wiederholt meiner Meinung nach die Pseudoaktivität jeder ethischen Kritik des Kapitalismus. Sie ignoriert das politische Problem der Produktionsverhältnisse. Und damit bleiben die Strukturen des Kapitals ungestört. Das Schicksal der solidarischen Ökonomie von Arbeitergenossenschaften bis zum Transfernetz, also Weltladen, zeigt die Grenze dieses Ansatzes, wie die schon Rosa Luxemburg in Revolution oder Reform scharf kritisierte. Der alternative Markt kann sich der inneren Dynamik des kapitalistischen Markts nicht entziehen. Jedes Unternehmen, egal wie es ethisch handelt, befindet sich unter dem Einfluss der Grundkräfte des Kapitalismus, das heißt der Weltmarkt und die Konkurrenz. Der Wettbewerb auf dem Weltmarkt bestimmt die Preise durch die Ausbeutungssatz der menschlichen Arbeit. Und der Kampf zum Marktanteil, das heißt der Kampf zum Überleben, zwingt die Unternehmen, das Geld ins Kapital zu verwandeln. Das geht ohne mehr Arbeit leider nicht. Dem ethischen Unternehmen, das sich nicht zum kapitalistischen werden will, bleibt also nur die Alternative, entweder aus dem Markt ausgehen oder sich am Rande des Marktes als lokales Phänomen durchzuschlagen. Wir können wohl die ethische Warenproduktion unterstützen, aber sie kann nie eine allgemeine Produktionsform werden. Die Schwierigkeit des ethischen Konsums wird für den Veganismus unüberwindlich, da die Expansionsmöglichkeit eines antispeziesistischen Markts viel geringer aussieht. Wir wollen nämlich nicht nur die Herstellung alternativer Güter unterstützen, sondern das ganze Verhalten des Konsumenten verhindern und einige Waren sogar ausschalten. Die Strenge und die Kontinuität, die man brauchte, um die Konsumsphäre durch solchen Boykott zu verwandeln, scheinen völlig irrealistisch zu sein. Einfachere und populärere Ziele, die übrigens menschlichen Interesse treffen, wurden auf diesem Weg nicht erreicht. Wenn ein vorläufiger und beschränkter Boykott gegen einen objektiv nutzlosen Waren wie die Coca-Cola, wenn ein solcher Boykott keine Erfolg gehabt hat, scheint die Forderung nach der totalen Veränderung des Konsums im Namen der tierischen Interessen illusorisch zu sein. Und ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen, ein Wort über die sogenannte Critical Mass zu sagen. Singer hat, anders als Reagan, den Vegetarianismus durch das Argument der Critical Mass ökonomisch begründet. Er meint, der Vegetarianismus erlaubt uns, die Fleischindustrie durch den Konsum zu bekämpfen und es hängt von der geringen Anzahl von Vegetariern ab, wenn wir noch keine Wirkung unserer Praxis sehen können. Der Veganismus, die Verabsolutisierung dieser falschen Hoffnung, ist von der gleichen Unbestimmtheit charakterisiert. Ein Boykott ist erfolgreich, wenn viele Individuen gegen einzelne Betriebe protestieren. Beim antispeziesistischen Boykott zu sagen, finden wir wenige Individuen, die gegen die gesamte Tierindustrie kämpfen. Solche unbestimmte und diffuse Protest schlägt das industrielle System in keinen spezifischen Punkt. Es scheint mir, wir müssen die falsche Hoffnung der kritischen Konsum loslassen und eine politische Wende des Antispeziesismus verfolgen. Wir müssen uns die Frage nach der Kontrolle über die Produktionsmittel stellen. Nur wenn die Produktion sich unter Kontrolle der Gesellschaft findet, hört die Ausbeutung des Menschen auf und ist es möglich, die Herrschaft über die Natur abzuschaffen. Wer versucht, die Produktion durch den Konsum zu verwenden, ohne den Besitz der Produktionsmittel in Frage zu stellen, verhält sich wie derjenige, der versucht, die Badewanne mit einem Löffel zu entleeren, statt den Wasserhahn zuzudrehen. So, meine Damen und Herren, viele von uns denken, dass die Perspektive der politischen Revolution eine Utopie ist, dass die Enteignung der Ausbeutern unmöglich ist, weil sie das politische Ziel einer Minderheit ist. Lassen Sie mich doch sagen, dass wenn solche Einwand das Denken und das Handeln halten könnte, würde keiner von uns hier sitzen, um die Ausbeutung der Tiere abzuschaffen.